HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pierroth. Guten Abend.
Die einen halten Friedrich Merz für einen Mann von gestern. Andere sind der sicheren Überzeugung, dass nach dem Februar ein Merz kommt.
Friedrich Merz. Mit E.
Come back. Hier bin ich noch einmal.
Es hätten viele, ja, soll ich sagen, komisch gefunden, wenn ich darüber nicht nachdenken würde.
Ich kann es immer noch.
Der ist offenbar der Popstar einer bestimmten Richtung.
Der letzte Versuch.
Ein klassischerer CDU-Kandidat, als es Frau Merkel war.
Ja, ein Konservativer.
Ich bin wieder da.
Ich spüre eine ganz klare Stimmungslage für Friedrich Merz.
Ja, wunderbar.
Die Rhetorik, die Schlagkraft.
Come back.
Ich finde den Mann einfach klasse.
Er ist authentisch.
Come back.
Hervorragend. Das ist der Einzige, den wir weit und breit noch haben, der so einen Job übernehmen kann.
Ich bin wieder da.
Ich bin dazu bereit, das zu tun.
Und ich glaube, dass er das kann.
Come back.
Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich eigentlich sagen könnte, gute Zeit gehabt, prima, Aktion Abendsonne. Könnte ich ja machen, aber ich mache es nicht.
Come back.
Die Union hat nicht mehr viele Würfe frei. Vielleicht nur noch einen. Und der muss sitzen.
Come back.
Friedrich Merz ist zurück. Er wird jetzt ganz groß als künftiger Parteichef und Kanzlerkandidat der CDU gehandelt. Merz selbst sagte erst gestern wieder einigermaßen verschwurbelt, ja, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber hat er wirklich das Zeug zum Erneuerer der Partei? Eigentlich ist er ja der Liebling aller, die vermeintlich gute alte Zeit gerne wieder hätten. Überhaupt, in Politik und Gesellschaft liegt Nostalgie gerade im Trend. Großbritannien, Russland und die Türkei etwa wollen zurück zu alter imperialer Größe. Die katholische Kirche wiederum geht beim Zölibat nun doch keinen halben Schritt voran, sondern fällt mit ihrem ganzen Gewicht zurück auf uralte Grundsätze. Und auch in Mode und Kultur stehen die Zeichen auf Retro. Überall wird zitiert, gesampelt und gemixt, geschmackloseste Trends wie Ballonseide-Jogginghosen oder Mini-Pli. Manche zucken die Achseln und sagen, das ist eben die Postmoderne, dass alles immer wieder kommt. Aber taugen solche Lösungen für Gegenwart und Zukunft? HR2 Kultur, der Tag, Comeback der alten Hüte, wenn das Neue von gestern ist, haben wir getitelt. Beginnen wir mit dem, der uns zu dieser Sendung inspiriert hat, eben mit Friedrich Merz. Selina Rust stellt ihn uns vor.
Friedrich Merz, 64 Jahre, katholisch, drei Kinder.
Mein Name ist Friedrich Merz. Mit E.
Fragt man ihn, wie er sich selbst beschreiben würde, dann sagt er:
Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein Wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch.
Merz tritt anders auf als Merkel. Er ist selbstbewusst bis laut, von Selbstzweifeln keine Spur.
Ich formuliere dies wirklich ambitioniert, aber ich glaube daran und stände nicht hier, wenn ich es nicht wirklich selber glauben würde. Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40% erreichen und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren.
Sagt er vor der Wahl zum Bundesvorsitzenden der CDU im Jahr 2018, die dann aber Annegret Kramp-Karrenbauer für sich entschied. Männlich breitbeinig, mit einem klar konservativen Weltbild, damit will er bei Wählern und Parteimitgliedern punkten. Schon im Jahr 2000 prägt er den Begriff der deutschen Leitkultur.
Es geht im Wesentlichen darum, dass die hier in Deutschland lebenden Ausländer auch bereit sind, sich einer deutschen Leitkultur anzuschließen und bereit sind, auch einen eigenen Integrationsbeitrag zu leisten.
Und im Jahr 2002 fordert er als Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag radikale Arbeitsmarktreformen.
Wir wollen den Niedriglohnsektor in Deutschland mobilisieren. Wir wollen die Zeitarbeit entbürokratisieren. Wir wollen befristete Arbeitsverträge ermöglichen. Wir wollen im Kündigungsschutzrecht ein Optionsmodell einführen, insbesondere für ältere Arbeitslose.
Für Aufsehen sorgt Merz 2003 mit seinem Konzept für eine grundlegende Steuerreform. Das Steuersystem will er vereinfachen.
Es kann sich jeder auf dem Bierdeckel ausrechnen, wie hoch seine Steuerschuld ist.
Und fordert dabei geringere Steuersätze.
12, 24 und 36%.
Aus dem Bierdeckelprinzip wird aber nichts. 2009 zieht sich Merz aus der aktiven Politik zurück, geht in die Privatwirtschaft und geht auch im Krach mit Merkel. Fast 15 Jahre war Merz verschwunden aus der ersten Reihe der Politik. Seine Kernbotschaft jetzt: ganz schön viel schiefgelaufen, während ich weg war.
Ja, wir haben Koalitionen gemacht, machen müssen, auch mit den Sozialdemokraten. Aber lassen Sie mich das einfach an dieser Stelle auch einmal sehr deutlich sagen. Wir müssen nun nicht alle Positionen übernehmen, die die Sozialdemokraten richtig finden.
Im Fernsehsender Phoenix kritisiert er, dass es der Union eben nicht mehr gelinge, national konservative Wähler anzusprechen.
Diesen Anspruch hat die CDU in den letzten Jahren aus meiner Sicht als einfaches Mitglied nicht mehr genügend auch gezeigt und gelebt. Man muss zur politischen Mitte hin integrieren wollen.
Friedrich Merz weiß, wie er sein Klientel anspricht, welche Sätze bei Wählern und Parteimitgliedern auf besonders offene Ohren stoßen. Ist Retro also in der Politik wieder in? Wenn ja, kommt das Friedrich Merz bestimmt gelegen.
Und wie gut das ankommt, dazu ein paar Zahlen. Der aktuelle ARD-Deutschland-Trend hat die Bundesbürger befragt, wer ein geeigneter Kanzlerkandidat wäre. Friedrich Merz bekommt in der Umfrage 40%. Für 30% der Befragten wäre Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der richtige Mann im Rennen ums Kanzleramt. Noch deutlicher die Zahlen, abgefragt nur bei Unionsanhängern. Hier sind 69% für Merz. Laschet folgt mit großem Abstand. Gesundheitsminister Spahn ist regelrecht abgeschlagen. Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Frau Professor Münch, die Bundesbürger votieren mehrheitlich für Merz. Die CDU-Basis liebt ihn. Gestern beim Mittelstandsforum Berlin wurde Merz mit Schildern empfangen, wo drauf stand, ein Herz für Merz. Eine Woge der Sympathie flutete da über ihn hinweg. Also es läuft alles auf ihn zu?
Im Augenblick schaut es tatsächlich so aus, dass er recht zufrieden sein kann. Aber jetzt muss man natürlich sagen, die neue Botschaft, dass sich das doch jetzt alles schneller ändert als bei der CDU als gedacht, die ist ja noch relativ neu. Wir haben das seit Montag, diese Umfrage ist relativ neu. Jetzt haben sich natürlich, vor allem positionieren sich jetzt zunächst diejenigen, die überhaupt Herrn Merz kennen und die anderen Kandidaten. Und da ist überwiegend tatsächlich ein positives Bild. Aber es wird sicherlich dann auch demnächst losgehen, dass die Gegner einerseits in der CDU, aber natürlich dann auch bundesweit in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und den anderen Parteien dann natürlich auch zu kramen beginnen, was man alles gegen Herrn Merz vorbringen kann. Also das kann sich auch schon noch ändern, aber ich würde sagen, zunächst mal ist es für ihn eine schöne Botschaft.
Schauen wir uns zusammen das konservative Profil von Friedrich Merz an. Er teilt gerne aus, wirft der Kanzlerin mangelnde Führung vor, spricht von Mehltau. Das mag jetzt erstmal ein Bedürfnis vieler in der Union befriedigen, über Merkel herzuziehen, aber was hat Merz denn konkret inhaltlich zu bieten?
Er spricht sich ganz klar für eine marktwirtschaftliche Lösung für verschiedene Konzepte aus, zum Beispiel im Bereich der Klimapolitik. Da sagt er, natürlich sei Klimapolitik ganz wichtig, aber das dürfe eben nicht zu einem Deindustrialisierung der Bundesrepublik führen, sprich, das dürfe nicht zulasten der Automobilindustrie zum Beispiel gehen. Da müsse der Staat Anreize allerhöchstens schaffen, aber der Staat dürfe nicht verbieten. Also hier schon eine klare Positionierung, einerseits pro Umwelt beziehungsweise besser gesagt Klimapolitik, aber eben nicht im Sinne der Grünen, sondern doch deutlich andere Vorgehensweise. Ganz klare Aussagen von ihm über, dass notwendig sei eine Unternehmenssteuerreform, dass insgesamt die Staatsquote zurückgefahren werden solle, also der Staat weniger sich einmischen solle, mehr wiederum der Marktwirtschaft im Markt überlassen solle, die Steuerbelastung nicht nur für Unternehmen zurückführen solle, sondern eben auch für die Privatbürger. Also er richtet sich ganz stark auf Wirtschaftsthemen, dort vor allem die freie Marktwirtschaft, aber natürlich mit sozialer Einbettung betonend. Er spricht relativ wenig oder gar nicht über gesellschaftspolitische Fragen. Da äußert er sich also weder konservativ noch liberal. Aber allein die Tatsache, dass er das nicht für besonders wichtig hält, ist natürlich auch schon wieder ganz interessant.
Wir erinnern uns an das Bild von Merz, traut vereint mit seiner Familie, rund ums Klavier versammelt, Vati mit Krawatte spielt Klarinette, das Foto transportiert Werte, zum Beispiel den Wert der Familie, Bürgerlichkeit mit Hausmusik. Eben haben wir im Beitrag gehört, dass Merz aber auch breitbeinig, männlich auftritt. Gestern hat er über AKK und Frauen hergezogen. Das gab ordentlich Applaus.
Dieser 10. Februar wird ja in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen als ein Tag des Sturms.
aber nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Ist übrigens reiner Zufall, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen haben.
Also, haha, Männerwitz. Verschreckt das nicht weibliche Wähler?
Na, erstmal müssen es die weiblichen Wähler natürlich zur Kenntnis nehmen. Das ist jetzt sicherlich nichts, womit man jüngere Frauen mobilisiert. Aber mit den jüngeren Frauen tut sich die Union ja ohnehin schwer. Also das ist eine Klientel, die ihn im Augenblick nicht interessiert. Dass er die vielleicht doch mal brauchen wird, wird ihm schon noch einfallen. Aber wie gesagt, bei Frauen kommt die CDU/CSU, bei jüngeren Frauen kommt sie ohnehin nicht besonders gut an.
Und wie ist das mit Mittewählern? Würden die verschreckt?
Also die Mittewähler, also die meisten Wähler würden sich selbst ja in der politischen Mitte einordnen. Das ist ja schon mal was ganz Interessantes. Also die Wählerschaft links der Mitte, die sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren durch den Kurs von Angela Merkel eher angesprochen gefühlt hat, durch den eher liberalen, gesellschaftspolitischen, migrationspolitischen Kurs, die sind garantiert nicht begeistert von Friedrich Merz. Aber das stört ihn ja auch nicht weiter und auch nicht seine Fans, sondern seine Diagnose ist ja, und diese Diagnose ist ja nicht falsch, dass die CDU vor allem Wählerschaft rechts der Mitte ganz massiv verloren hat. Also er versucht zu argumentieren und er sagt, diesen Kreis betone ich und da kann ich wieder mehr zurückholen, so sein Argument, als wir auf der liberalen Seite der CDU und deren Anhängerschaft verlieren würden.
Die CDU hat sich unter Merkel sozialdemokratisiert, beklagen Unionsanhänger, beklagt aber auch Friedrich Merz. Atomenergie, Wehrpflicht, Hauptschulen, alles abgeschafft, der Mindestlohn und die Ehe für alle stattdessen eingeführt. Deshalb heißt dann immer wieder der CDU viele das konservative Profil. Woher kommt denn diese Sehnsucht zur guten alten Tante BRD?
Also insgesamt diese Sehnsucht, dass sich viele Menschen oder doch ein Teil der Menschen wieder, ja, im Grunde zurückwünschen, vielleicht teilweise zumindest in die alte Republik, die alte Bundesrepublik, hat natürlich viel damit zu tun, dass wir in Zeiten großer Transformation leben, dass wir die digitale Transformation haben mit den völlig veränderten Arbeitskommunikationsbedingungen, dass wir diese großen Auswirkungen der Globalisierung vor allem in Form von Migration und Flüchtlingspolitik haben, dass uns jetzt abverlangt wird, eine Energiepolitik zu vereinbaren mit einer Klimapolitik, die dann auch noch möglichst umweltpolitische Standards erfüllen soll. Das ist alles ein bisschen viel und das noch mit so vielen Parteien im Bundestag, wo 6 Parteien sitzen und in alten Zeiten der Republik musste man sich zwischen 3, maximal 4 Parteien entscheiden. Da war alles noch überschaubarer und es gibt einen Teil der Wählerschaft oder der Bürger, die sagen oder denken zumindest, ach, damals war es einfach gemütlicher.
Abschließend, kann Friedrich Merz der Erneuerer sein, die CDU jetzt gerade braucht?
Der Erneuerer nicht im Sinne von Modernisierer, aber der Erneuerer im Sinne von einem Anti-Merkel-Kurs, präziser sein, klarer sein, sicherheitspolitisch sein. Wir müssen dran denken, es ist kein Zufall, dass zurzeit so viele Politiker immer von der CDU, von Helmut Kohl sprechen. Und diese Erneuerung geht also im Grunde dahin, und Helmut Kohl ist Anfang der 80er Jahre mit der geistig-moralischen Wende eingetreten. Im Grunde verkörpert Merz auch so etwas mehr, die politisch-wirtschaftspolitische moralische Wende. Manche sehen das als Erneuerung, manche sehen es als Back to the 90s.
Professor Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Besten Dank für das Gespräch. Nun ist die CDU nicht die einzige Partei, die sich nach den goldenen Zeiten der Bundesrepublik zurücksehnt, als alles noch vermeintlich geordnet und einfach war. Die SPD lag damals irgendwo bei 40%. Es gab noch echte Arbeiter. Heute wählen vielleicht gerade mal Beamte, Gewerkschafter und Rentner die Partei. Am deutlichsten wird der Hang zum Gestern allerdings bei der AfD. Sie baut regelrecht darauf auf. Uhren zurückdrehen, alles abschaffen, Windräder, Euro, Frauenquote und die Flüchtlinge gleich mit. Unterhalten sich zwei Alte über die gute alte Zeit.
Das war die gute alte Zeit. Sie war so schön und liegt so weit in blauem Duft begraben. Und von dem heutigen Geschlecht, da weiß doch keiner wohl so recht, was wir verloren haben. Die Männer waren besser doch, und wirtschaftlich die Frauen noch, nicht wie die heut'gen Puppen. Die laufen zu Musik und Tanz und putzen sich mit Flitterglanz und kochen schlechte Suppen. Die Kinder waren nicht so keck und nicht so altklug wie ein Geck und trugen keine Brillen. Auf ihre Eltern hörten sie und alte Leute ehrten sie und hatten keinen Willen. Und Ordnung herrschte weit und breit und Biederkeit und Ehrlichkeit. Man kannte keinen Schwindel. Doch heut, wo alles fälscht und trügt, Da glaubt man keinem, denn es lügt das Kind schon in der Windel. So sprechen sie, die alten zwei, und nicken mit dem Kopf dabei und wackeln mit den Hauben. Die Welt blieb jung, sie wurden alt. Und an der neuen Zeit Gehalt, da können sie nicht glauben. Die heut im Jugendglanze stehen, im Rosenschmuck zu Tanze gehen, auch sie einst werden sagen, sie war so schön, sie liegt so weit, die liebe, gute alte Zeit aus unseren Jugendtagen.
Heinrich Seitel. Früher war alles besser, denn in der Verzweiflung, Überforderung und im Durcheinander blüht die Nostalgie. Statt ständiger Beschleunigung und dauerndem Umdenken feste Wahrheiten von einst. Chinesische Forscher haben festgestellt, dass Studienteilnehmern, die sich in schönen Erinnerungen suhlten, tatsächlich warm ums Herz wurde. Die Raumtemperaturen schätzen sie bis zu 4 Grad höher ein, als sie war. Retro ist also offenbar eine Art Heizung für die Seele und Klebstoff für fragile Gemeinschaften. Denn das verbindende Gestern stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Zu beobachten überall auf der Welt, aktuell auch in der Türkei, in Russland und Großbritannien.
Ach ja, das waren Zeiten. Das britische Empire. Einst ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Zu den mächtigsten Zeiten umfasste es ein Viertel der Erdoberfläche und fast ebenso viel der Weltbevölkerung. Aber das war vor 100 Jahren. Seitdem ist viel passiert. Von den vielen Kolonien sind nur rund ein Dutzend Überseegebiete übrig geblieben und andere Mächte teilen die Weltherrschaft inzwischen unter sich auf. Nur, man wird ja noch träumen dürfen. Und alle paar Jahre macht das auf der Insel auch jemand. Als zuletzt in einer Umfrage erhoben wurde, ob die Briten stolz auf ihre Empire-Vergangenheit sind, sagten rund 60% ja. Etwa die Hälfte der Befragten war zudem der Meinung, dass es den ehemaligen Kolonien heute besser geht, weil sie mal in britischer Hand waren. Unterdrückung, Sklavenhandel und Ausbeutung können da schon mal ausgeblendet werden. Aber wirklich intensiv wird die Kolonialzeit in der Schule auch gar nicht thematisiert. Bei einer so glorreichen oder besser glorifizierten Vergangenheit ist es deshalb auch kein Wunder, dass das Land immer noch hin und her gerissen ist, ob es nur ein Teil von etwas, also diesem komischen Europa, sein will oder ob es wieder eine Supermacht sein kann. Boris Johnson hat jedenfalls bei seiner ersten Rede als Premierminister versprochen, Großbritannien zum großartigsten Land auf der Erde zu machen. Aus London, Sven Weingärtner.
Russland ist das größte Land der Erde, für Wladimir Putin und seine Vertrauten aber nicht groß genug. Nach dem Zerfall der Sowjetunion träumen sie weiter davon, das Land wenigstens wieder mit Belarus zur Großmacht zu vereinen. Vor Jahrzehnten hat es dazu mal eine Vereinbarung gegeben, aus der sich der belarussische Präsident Lukaschenko allerdings gerade herausstiehlt. Unterdessen erschließt sich Präsident Putin ein weiteres Spielfeld im Nahen Osten als Friedensstifter. Und tatsächlich sind Friedensgespräche wie aktuell zu Libyen ohne ihn am Tisch nicht mehr denkbar. Die Annexion der Krim dagegen war nur ein kleiner Beitrag zum Großmachtstreben Putins. Mit ihr hat er den strategisch wichtigen Hafen für die Schwarzmeerflotte wieder unter russische Kontrolle geholt, ohne den alle Träume nutzlos sind. Und noch etwas überlässt Russland nicht seinem ukrainischen Nachbarn. Vor 4 Jahren wurde an den Mauern des Kreml das 24 Meter hohe Denkmal des heiligen Wladimir eingeweiht, der denselben Vornamen trägt wie Präsident Putin. Der Großfürst herrschte einst über die Kiewer Rus, die bekannte Wiege Russlands und der orthodoxen Kirche. Geografisch nur leider in der Ukraine gelegen. Kritiker nannten das Wladimir-Denkmal damals Machtdemonstration des russischen Präsidenten. Und der hört nicht auf, daran zu arbeiten. Sabine Stör aus Moskau.
Der türkische Staatspräsident Erdogan hat ein Ziel. 2023. Es ist das Jahr, in dem die Republik ihren 100. Geburtstag feiert. Bis dahin soll die Türkei in alter Blüte erstrahlen. Fast die gesamte Außen- wie Innenpolitik ist darauf ausgerichtet. Türkische Soldaten kämpfen in Syrien und in Libyen. Die Türkei baut Straßen in Bosnien und Somalia und mischt in Nordzypern und Aserbaidschan mit. Immer wieder warnt Erdogan außerdem, dass sich die Türkei nicht an ihre Grenzen gebunden fühlt. Ein osmanisches Reich 2.0 wird es aber trotzdem nicht geben. Die Türkei will und kann nicht, wie die Sultane vor vielen 100 Jahren, einfach Grenzen zu ihren Gunsten verschieben. Das wäre international nicht vermittelbar und ehrlich gesagt wäre das auch viel zu teuer und in Zeiten von Globalisierung, Internet und Selbstbestimmung der Völker auch ganz schön anstrengend. Vielmehr will die Türkei großer Bruder sein. Als solcher hofft sie bequem, hinter den Kulissen der Souveränität anderer Staaten Einfluss zu haben und Geld zu verdienen. Auf dem Weg zur Neuauflage der alten Großmacht feiern Erdogans Anhänger schon seit ein paar Jahren das bevorstehende Etappenziel. Sie schwingen Fahnen, auf denen steht Hedef Ekibin Yirmi Üç, also Ziel 2023. Aus Istanbul Marion Sendka.
An glorreiche Zeiten wieder anknüpfen. Ein Trend in aller Welt, nicht zuletzt ja auch in den USA bei Donald Trump und seinem Leitspruch Make America Great Again. Professor Michael Gieler ist geschäftsführender Leiter des Instituts für Geschichte der Universität Hildesheim und hat ein Standard- und Mammutwerk geschrieben über Imperien der Welt und der Epochen, 1700 Seiten stark. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Professor Gieler, auf diese Imperien besinnen sich nun etliche Staaten zurück. Warum ist diese Sehnsucht gerade jetzt allerorten so groß?
Im Grunde haben wir zwei Trends zu beobachten. Einmal ist der Nationalstaat wieder im Kommen. Das ist speziell nach dem Zerfall des sowjetischen Imperiums gegeben und wenn Sie auch an Jugoslawien denken. Aber dieser Nationalstaat ist ein sehr, sehr junges Phänomen und im Zeichen der Globalisierung scheint er nicht die Größe und Stärke zu haben. Daher gibt es diesen Wunsch zurück zu imperialer Größe, wobei man auch sagen muss, historisch und traditionell gesehen waren die Menschen in ihrer Mehrheit viel längere Zeiten gewohnt, in Großräumen zu leben. Denken Sie an das Heilige Römische Reich, die Habsburger Monarchie, das Osmanische Reich und eben nicht zuletzt auch das britische Empire. Und diese Imperien hatten auch, wenn sie lange von Dauer waren, Integrations-, Kommunikations- und Legitimationsleistungen erbracht, was den Menschen attraktiv erschien. Größe symbolisierte auch, ich sage mal scheinbar, mehr Sicherheit, mehr Stärke und auch Schutz. Und als das die Sowjetunion und Jugoslawien nicht mehr leisten konnten, wandten sich auch die Menschen von ihnen ab. Aber diese Sehnsucht nach Größe, Rückkehr zur Größe, spielt sicher eine Rolle im Denken in der Geschichte.
Wenn jetzt zum Beispiel Boris Johnson, wie wir hörten, sagt, Großbritannien würde nun nach dem Brexit das großartigste Land der Erde, was bewirkt das?
Nein, es ist der Versuch, an eine glorreiche Vergangenheit anzuknüpfen, wie das vorher schon auch in dem Beitrag angesprochen wurde, diese Vergangenheit zu glorifizieren. Tatsächlich aber ist es in erster Linie der Versuch, sich Vorteile zu verschaffen, einen politischen Vorteil sich selber zu schaffen, die Geschichte zu nutzen. Es wird eine Scheinkontinuität konstruiert, eine Pseudokontinuität, weil faktisch das britische Weltreich seit dem Zweiten Weltkrieg von Machtverlust und Niedergang gekennzeichnet ist, von Indien bis Hongkong. Und im Grunde ist der Brexit eigentlich faktisch nur noch der letzte Nachvollzug eines abgestiegenen Empires, das vor der realen Gefahr, nämlich eines Zerfalls des eigenen Reiches, des Vereinigten Königreichs, steht und vor einem Little England. Und das wird kompensiert, das wird überspielt durch diese Nostalgie. Im Grunde ist der reale Austritt aus der Europäischen Union mit einem nur irrealen Comeback des Empires zu kompensieren. Aber es ist ein Versuch, eben sich auch mit Churchill zu legitimieren, was Boris Johnson tut, wobei Churchill, genau jener Churchill, dafür steht, eben für diesen beginnenden Niedergang des Empires. Das ist im Grunde eine Haltung, die mit Abgehobenheit, mit Arroganz, mit Größenwahn, mit Weltfremdheit zu tun hat.
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war, hat der Schauspieler Joachim Meyerhoff in seinem Buch über seine Kindheit gefragt. Ist es auch eine allgemeine Verblendung in die Vergangenheit, was reinzulesen, was es nie gab? Also zum Beispiel dann noch auszublenden, Stalin und dessen Gräuel in Russland beispielsweise?
Also ich denke, dass das immer Hand in Hand geht. Einerseits die Verklärung von Geschichte, die aber immer im Schatten auch der Vergänglichkeit steht. Die Verklärung versucht ja der Vergänglichkeit auszuweichen, ihr zu entgehen. Aber es gelingt ihr nicht wirklich. Andererseits kennen wir in der Imperienforschung sowas wie, man nennt das Englisch Reconstructing Empires, also die Rekonstruktion, die Wiederherstellung von imperialer Größe. Das haben wir in vielen Fällen der Geschichte gehabt. Imperien, die in ihren alten und überkommenen Strukturen zerfallen sind, in neuen Formen wieder erstehen wollen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Geschichte. Das Heilige Römische Reich, der Versuch, an das Imperium Romanum anzuknüpfen. Byzanz, das sich als das zweite Rom und Moskau als das dritte Rom definiert hat. Und das war aber auch immer nur möglich durch große Männer, durch sozusagen starke Männer und Herrschaftsfiguren. Und da halten sich die Menschen daran fest. Wer ist im kollektiven Bewusstsein präsent? Das ist ein Alexander der Große, ein Julius Caesar, ein Augustus, ein Karl der Große oder ein Mehmed der Eroberer, ein Süleyman der Prächtige, bis hinauf zu Napoleon etc. Also diese Persönlichkeiten, diese Herrscherfiguren sind im kollektiven Bewusstsein der Menschen präsent und es verbinden sich mit ihnen eher interessanterweise positive Aspekte, während die negativen Erscheinungen, Begleiterscheinungen ausgeblendet werden.
In der Türkei versucht Präsident Erdogan jetzt mit einer neo-osmanischen Politik in die Fußstapfen der Sultane zu treten, um der Türkei wieder jene weltpolitische Rolle zu geben. Nur sein Wille zählt. Kann man als Politiker damit auch scheitern, weil man eben die Ziele dann einfach zu hoch hängt?
Das kann man. In der Imperienforschung gibt es ja die These von der Überschreitung der augusteischen Schwelle. Das ist sozusagen der Versuch, den Übergang zu schaffen von einem instabilen und gefährdeten Herrschaftsraum zu einem dauerhaft gesicherten Zustand zu überführen. Das heißt, ein Imperium muss nach einem gewissen Expansionsgrad auch in der Lage sein, die innere Konsolidierung erfolgreich abzuschließen und dann eben auch zu immer weiterer Expansion voranzuschreiten. Sonst droht eben Überdehnung und Mangel an Zustimmungsfähigkeit im Inneren und vor allen Dingen Krisen an den Peripherien. Und wenn Sie Erdogan ansprechen, er hat mit seiner bisherigen Politik mehr zur Spaltung seines eigenen Landes beigetragen, was keine Grundlage ist für imperiale Politik. Ein Mehrer sozusagen des Osmanischen Reiches, ein Art Süleyman der Prächtige, den kann er wohl kaum wirklich realistisch mehr kopieren, territorial nicht, aber er versucht es daher umso mehr durch Großbauprojekte und seinem Herrschaftspalast orientalische Größe zu simulieren. Aber real gesehen ist das nur eine Simulation.
4 Jahrtausende lang beherrschen Imperien weite Teile der Welt, als letztes seiner Art die Sowjetunion. Die Rückbesinnung darauf, auf das Alte, auf gestern, vielleicht sogar vorgestern, kann das Probleme für die Zukunft lösen? Bringt uns der Blick nach hinten, nach vorne?
Also da könnte man mit Friedrich Nietzsche antworten, der einmal gesagt hat, zu viel Geschichte ist nicht gut. Ja, der Satz ist von Nietzsche. Da ist was dran, vor allem wenn Geschichte zur eigenen Machtabsicherung und nur zur eigenen Machtsteigerung dient und dass die Menschen das eben im Grunde erkennen. Andererseits muss man auch klar erkennen, dass, was einmal der Schweizer Historiker Jakob Burckhardt festgestellt hat, Größe ist das, was wir nicht sind. An diesem Satz ist sehr viel dran. In diesem Satz steckt sehr, sehr viel drin. Im Grunde zeigt er, dass Menschen mit Größe eben alles in ihrer Person zu bündeln verstehen, was andere nicht besitzen, scheinbar nicht besitzen, was man selbst nicht hat, was man nicht ist. Da gehört Ausstrahlung, Charisma, Führungsstärke, körperliche Größe, denken Sie an Helmut Kohl, an Geld, Herrschaftskraft, Machtorientierung, Reichtum, denken Sie an Friedrich Merz, Selbstbewusstsein, Überzeugungskraft und Willensstärke. Und solchen Leuten traut man besonders in Zeiten der Bedrohung, der Gefahren und der Krisen immer wieder zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen, große Erfolge zu erzielen, erhebliche Verbesserungen der angeblich eigenen misslichen Lage herbeizuführen. Das kann oft ein Trugschluss sein, denn die Strukturen sind in der Geschichte mindestens so wichtig wie die Einzelpersonen und die Herrscherpersönlichkeiten.
Professor Michael Gehler, Historiker an der Uni Hildesheim, haben Sie vielen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, Comeback der alten Hüte, wenn das Neue von gestern ist, haben wir getitelt. Auch der schottische Nationaldichter Robert Burns hat die Vergangenheit besungen in seiner Hymne Die gute alte Zeit, der Auld Lang Syne, die gerne zum Jahreswechsel gesungen wird, auf Deutsch bekannt als Nehmt Abschied, Brüder.
Wer lenkt nicht gern den heiteren Blick in die Vergangenheit? Wer denkt nicht alter Freundschaft gern und alter guter Zeit? Der alten guten Zeit, mein Herz, der alten guten Zeit. Im vollen Becher lebe sie, die alte gute Zeit. Wir pflückten Blumen uns im Wald, auf Rainen schmal und breit, und denken pilgermüde noch der alten guten Zeit. Der alten guten Zeit, mein Herz. Wie freut als Knabe uns am Bach der muntern Welle Streit, doch Meere brausen zwischen uns seit jener goldenen Zeit, der alten guten Zeit, mein Herz. Gib, Bruder, gib mir deine Hand, die meine sie bereit, ein Händedruck, ein froher Blick der alten guten Zeit. Der alten guten Zeit, mein Herz, der alten guten Zeit, im vollen Becher lebe sie, die alte gute Zeit.
Die Ballade Auld Lang Syne des schottischen Dichters Robert Burns. Neues von gestern gab es in dieser Woche auch aus dem Vatikan.
Papst Franziskus legte am Mittwoch seine Schlussfolgerungen vor zur sogenannten Amazonas-Synode. Da hatten sich letzten Oktober ja Bischöfe, Kardinäle und Ordensvertreter in Rom getroffen. Zum ersten Mal waren auch mehr als 30 Frauen zugelassen und Vertreter der indigenen Völker. Es ging um die soziale und ökologische Zukunft in den neuen Ländern der ausgebeuteten Amazonas-Region. Vor allen Dingen aber um die Viri Probati, strenggläubige, aber verheiratete Männer. Und die Frage war, ob sie in den entlegenen Winkeln aufgrund des Priestermangels geweiht werden dürfen. Womit auch die Frage zusammenhing, ob der Zölibat generell angetastet wird. Und dazu steht nun in der Antwort des Papstes nichts.
Querida Amazonia, geliebtes Amazonien, so heißt das postsynodale Schreiben des Papstes. Es beginnt fast wie ein Liebesbrief von Franziskus an eine abgehängte Region. Und so stellte auch der brasilianische Pater Adelson Araújo dos Santos bei der Vorstellung des Dokuments fest: Es geht ihm nicht um Schlüsse, Vorschläge oder konkrete Aktionen im Amazonasgebiet. Er zieht es vor, vier Träume mit uns zu teilen über sein geliebtes Amazonien. Nämlich einen sozialen, einen kulturellen, einen ökologischen und einen kirchlichen Traum. Bei den ersten drei Visionen wird der Papst deutlich, er prangert die Ausbeutung der Region an, die Umweltzerstörung, fordert mehr Gerechtigkeit und eine Überwindung der Kolonialisierung. Doch wenn es um eine mögliche Lockerung des Zölibats geht, bleibt Franziskus vage. Im Amazonasgebiet fehlen die Priester, teilweise kann nur einmal pro Jahr die Eucharistie gefeiert werden. Die Teilnehmer der Amazonas-Synode im Oktober hatten dem Papst in ihrem Abschlussdokument vorgeschlagen, bewährte Diakone im Amazonasgebiet zu Priestern zu weihen, auch wenn sie verheiratet sind. Auf diesen Vorschlag geht Franziskus in seinem Schreiben nicht wirklich ein, betont stattdessen, dass Laien stärker in die Gemeinde eingebunden werden sollen. Und der Idee, dass Frauen möglicherweise zu Diakoninnen geweiht werden könnten, der erteilt Franziskus eine ziemlich klare Absage. Frauen sollten Zugang zu Aufgaben und kirchlichen Diensten haben, die nicht die heiligen Weihen erfordern, so der Papst. Schwester Augusta de Oliveira leitet einen Orden in der Region. Papst Franziskus reflektiert weiterhin immer offen in synodaler Unterscheidung und mit mutigen und prophetischen Entscheidungen. Wir Frauen beteiligen uns weiterhin aktiv am kirchlichen Leben im Amazonasgebiet. Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland reagierte heftiger. Sie sieht das Papstschreiben als herben Schlag für alle Frauen, die auf ein starkes Signal zur Gleichberechtigung in der katholischen Kirche gehofft hatten. Also eine Enttäuschung auf ganzer Linie für die Reformer? Kurienkardinal Michael Czerny formulierte es bei der offiziellen Vorstellung des Dokuments diplomatisch. Gefragt, ob die Zölibatsfrage nun vom Tisch sei, sagte er, es sei noch weite Wege zu gehen und man habe schon eine Reise hinter sich. Er betonte auch, dass der Papst in seinem Schreiben ganz ausdrücklich dazu aufrufe, das Abschlussdokument der Synode zu lesen. So eine offizielle Vorstellung und Ermutigung verleihen dem Abschlussdokument eine gewisse moralische Autorität. Es zu ignorieren wäre mangelnder Gehorsam gegenüber der legitimen Autorität des Papstes. Auch Kardinal Reinhard Marx sieht das Schreiben des Papstes nicht als Absage an den Reformdialog, den synodalen Weg in Deutschland. Es gehe in dem Schreiben vor allem um die spezifische Situation im Amazonasgebiet und nicht um theologische Debatten in Deutschland, sagte er.
Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich das lese, dass der Papst das Thema vom Tisch nimmt, sondern er sagt, hier müssen wir weiter denken, auch im Blick auf die Dienste und Weihe von Frauen, er macht hier keine Tür zu, aber er sagt, na, ist das ja eine Klerikalisierung, sollte man da nicht aufpassen.
Für den deutsch-italienischen Vatikanexperten Marco Politi ist das Schreiben dagegen ein Ausdruck der Schwäche des Papstes. Franziskus habe sich mit seiner liberaleren Haltung zur Priesterweihe von verheirateten Männern im Amazonasgebiet nicht durchsetzen können, glaubt Politi.
Der Papst ist öffentlich in einer Sackgasse, denn die unterirdische Opposition der Konservativen war in dem letzten Jahr sehr, sehr stark.
Wie auch immer der Papst persönlich zu einer Lockerung des Zölibats stehen mag, in einem dürften sich die meisten einig sein. Ein klares Symbol für eine Reform der Kirche ist das Schreiben Querida Amazonia nicht.
Lisa Weiß aus Rom. Also alle Augen richteten sich nur auf die Frage, was sagt der Papst zum Zölibat? Dürfen verheiratete Männer zum Priester oder Frauen zur Diakonin geweiht werden? Genau diese Antworten hat Franziskus nun aber ausgespart. Professor Thomas Schüller ist Theologe und Kirchenrechtler an der Universität Münster. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Schüller, die Mehrheit der Bischöfe bei der Amazonas-Synode hatte solche Ausnahmefälle empfohlen, aber der Papst griff die Reformvorschläge nicht auf. Wie groß ist der Rückschlag für alle, die auf Reformen gehofft hatten?
Ja, es wird deutlich, dass Papst Franziskus zwar jemand ist, der durch seine Symbole, durch seine Freundlichkeit, seine Herzlichkeit scheinbar Türen öffnet, aber wenn er springen muss, wenn es zum Schwur kommt, zaudert er und er bleibt bei der Linie, beim Status quo, also in dem Fall nur unverheiratete Männer können geweiht werden. Das finde ich allerdings an dem Schreiben das eine bedauerliche, das andere ist aber das Frauenbild, was dort perpetuiert wird, beziehungsweise, dass er Frauen etwas testiert, was zumindest die Frauen in Westeuropa so nicht hören wollen.
Vielleicht zitieren wir mal draus aus Querida Amazonia. Die Frauen sollen ihren Beitrag in der Kirche leisten, indem sie, Zitat, die Kraft und Zärtlichkeit der Mutter Maria weitergeben. Das dürfte für viele Frauen in der Kirche ein Schlag ins Gesicht sein.
Ja, aus doppeltem Grund. Einmal, dass geweihte Männer und hier ein Papst ihnen sagt, was ihr Frausein zu sein hat. Und zwar sollen sie sich an Maria orientieren, die Dienende, die Nichts-Hinterfragende, das Leben Schenkende. Und dann kommt in dem Text des Schreibens wirklich was Abstruses. Man wolle doch die Frau nicht funktionalisieren, reduzieren, indem sie sich weihen lassen. Das würde zu Klerikalismus führen und ihr Wesen widersprechen, weil das sei ja das böse Geflecht und das Wirrnis der Macht. Und da merkt man einfach mit sehr absurden, fadenscheinigen Argumenten werden die Frauen aus dem heiligen Bereich rausgehalten. Also dieses männerbündig-klerikale System, das ja, Stichwort Missbrauch, genau dazu geführt hat, dass unkontrolliert Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene dieser Macht erlegen sind.
Das heißt, eigentlich geht es sogar noch einen Schritt weiter rückwärts und die Frauen werden degradiert. Jetzt hatte sich der Papst allerdings schon im Januar gegen eine Lockerung des Zölibats ausgesprochen und ist überhaupt in der Vergangenheit ja nicht der Reformer gewesen, den sich viele in der deutschen Kirche erhofft hatten, wurden also möglicherweise auch einfach falsche Erwartungen auf ihn projiziert.
Das, denke ich, ist eine zutreffende Beobachtung. Ich glaube, gerade in Westeuropa, in den USA, dort, wo eher reformorientierte katholische Kräfte zumindest partiell zu beobachten sind, nicht nur, aber eben doch zu erkennen, die haben ihre Hoffnung in diesen Papst hineinprojiziert. Die, die ihn schon lange kennen, aus seiner Zeit in Argentinien, sagen, er war schon immer ein strukturkonservativer, allerdings pastoral, gerade bei den Schwachen und Benachteiligten immer sehr nahe Seelsorger. Aber in den kirchlichen Positionen ist er eher konservativ. Und dann muss man einfach sehen, wir haben in der katholischen Kirche nicht nur Reformkräfte, sondern wir haben auch sehr beharrende Kräfte, die um den alten Papst herumstehen. Und dementsprechend ist er zerrissen. Er muss ja den Dienst der Einheit leisten, eine Weltkirche mit 1,3 Milliarden Katholikinnen und Katholiken. Und da zaudert er und behält die Linie bei, ehe er was Neues macht. Das ist offenkundig der Fall, ja.
Also haben die konservativen oder wie Sie sagen, die beharrenden Kräfte im Vatikan gewonnen? Eben fiel da ja die Formulierung von der unterirdischen Opposition der Konservativen.
Ja, die sind gut vernetzt, auch im Vatikan. Man sollte nicht glauben, dass ein Papst, der ja als religiöser Führer, wenn ich dieses belastete Wort mal benutzen darf, der natürlich eine eigentlich unbedingte und unkonditionierte Macht hat, aber das ist ähnlich wie in einem Ministerium auf Bundes- oder Landesebene, nach dem Motto, wer unter uns Papst ist, das ist uns egal, wir haben andere Netzwerke im Vatikan, eben wir vertreten die überkommene reine Lehre und da kann niemand vom anderen Ende der Welt kommen und plötzlich etwas anderes machen. Also da wirken mächtige Kräfte und beileibe ist es so, dass wir wieder eine sehr rückwärtsgewandte Politik in vielen Teilen der Weltkirche haben. Bischöfe, die sehr konservativ denken, sehr frauenpejorativ, also negativ über Frauen denken, die eine überkommene Sexualmoral perpetuieren, die Homosexualitätsfeindlichkeit, die Homophobie ist weiterhin sehr ausgeprägt. Gerade auch in den jungen Kontinenten wie Afrika und Asien. Also wir dürfen von unseren deutschen, europäischen Erfahrungen nicht einfach auf eine reformorientierte Kirche hoffen. Nein, sie ist reformunfähig und sie gibt keine Antworten auf die aktuellen Fragen der Zeit.
Das Comeback der alten Hüte. Das Schreiben des Papstes hat man auch in Deutschland aufmerksam und in Teilen ja eben auch frustriert verfolgt. Hier in Frankfurt hat vor 2 Wochen der synodale Weg begonnen, ein Reformforum angelegt auf 2 Jahre. Was bedeutet jetzt Querida Amazonia für diesen Reformprozess? Steht der unter veränderten Vorzeichen?
Das wird man so sehen dürfen, vor allen Dingen für die drei Foren Frauengerechtigkeit, Stellung der Frau, dann priesterliche Lebensform und Macht und Partizipation. Kann man eigentlich die Diskussion beenden? Und ich befürchte, für den vierten Bereich, der für viele Gläubige existenziell ist, nämlich die überkommene Sexualethik, auch da wird sich nichts verändern.
Angeschoben hat den synodalen Weg Kardinal Marx aus München. Der hat nun diese Woche ziemlich überraschend angekündigt, er wolle sich im März nicht mehr wählen lassen als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Begründet hat er das mit seinem Alter. 66 Jahre ist er jetzt alt, für katholische Würdenträgerverhältnisse, also eigentlich fast noch ein Youngster, während ein Friedrich Merz, über den wir eingangs sprachen, sich mit 64 Jahren durchaus den Griff nach der Macht zutraut. Was steckt jetzt wirklich hinter diesem Rückzug von Marx? Haben auch hier die konservativen Kräfte gesiegt?
Ja, gesiegt weiß ich nicht. Es gibt ja in der Deutschen Bischofskonferenz eine kleine, aber sehr wirkmächtige Gruppe rund um den Kardinal von Köln-Wölki, aber auch den Bischof von Regensburg, Vorderholzer und noch drei andere, die ihn ja seit Jahr und Tag bekämpfen. Die sind so gut nach Rom vernetzt, dass sie ihm ständig die Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Das wird sicherlich ein Grund gewesen sein. Zum Zweiten, er kannte das Schreiben des Papstes natürlich schon wesentlich früher als wir. Er sieht, da gibt es keine Reformpotenziale. Das vorgeschobene Alter ist wirklich ein Treppenwitz, denn man macht in der katholischen Kirche so ab Anfang 70 richtig Karriere. Er ist gut im Schuss. Das ist offenkundig einfach nur eine vordergründige Begründung, die aber nicht greift.
Wir haben eingangs über eine Volkspartei gesprochen, die CDU, von der sich immer mehr Menschen abwenden. Auch die Volkskirche ist im Niedergang begriffen. Wie nah ist sie denn überhaupt noch beim Kirchenvolk dran?
Na, es gibt ein faktisches Schisma zwischen denen, die die Kirche leiten, und denen, die sich noch zur Kirche zugehörig fühlen. Das, was die Kirche mit größtem Anspruch lehrt, auch in dem Bereich der Sexualethik, aber auch in anderen Fragen, ist für die allermeisten Gläubigen irrelevant. Also was wir erleben, ist, dass eine große, scheinbar mächtige Volkskirche, die wie der Scheinriese wirkt, also von Ferne groß und mächtig, im Innersten hohl geworden ist. Und es ist deswegen so ein spannender Prozess, dass vor allen Dingen jetzt, denke ich, die Frauen endgültig in Abschied nehmen werden, die ja die Kirche ehrenamtlich tragen, nachdem ihnen testiert wurde. Also an den Machttöpfen dürfte nicht mehr riechen, sondern seid demütig und dient. Das ist keine Antwort, in der Frauen dauerhaft in der Kirche engagiert sein werden. Und sie sind ja die Ersten in der Regel, die auch den Kindern den Glauben vermitteln. Also wir stehen hier vor einer sehr schwierigen Situation. Ende offen.
Der Kirchenrechtler Professor Thomas Schiller aus Münster, herzlichen Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, Comeback der alten Hüte, wenn das Neue von gestern ist. Und die Sehnsucht nach dem Gestern heißt eben auch die Sehnsucht nach der eigenen Kindheit und Jugend, nach dem Unwiederbringlichen. So auch im Gedicht von Erich Kästner mit dem Titel Existenz im Wiederholungsfalle.
Man müsste wieder 16 Jahre sein und alles, was seitdem geschah, vergessen. Man müsste wieder seltene Blumen pressen und, weil man wächst, sich an der Türe messen und auf dem Schulweg in die Tore schreien. Man müsste wieder nachts am Fenster stehen und auf die Stimme der Passanten hören, wenn sie den leisen Schlaf der Straßen stören. Man müsste sich, wenn einer lügt, empören und ihm 5 Tage aus dem Wege gehen. Man müsste wieder durch den Stadtpark laufen mit einem Mädchen, das nach Hause muss und küssen will und Angst hat vor dem Kuss. Man müsste ihr und sich vor Ladenschluss für 2,50 Mark ein paar Ringe kaufen. Man würde seiner Mutter wieder schmeicheln, weil man zum Jahrmarkt ein paar Groschen braucht. Man sähe dann den Mann, der lange taucht und einen Affen, der Zigarren raucht und ließe sich von Riesendamen streicheln. Man ließe sich von einer Frau verführen und dächte stets, das ist Herrn Lehmanns Braut. Man spürte ihre Hände auf der Haut, das Herz im Leibe schlüge hart und laut, als schlügen nachts im Elternhaus die Türen. Man sähe alles, was man damals sah, und alles, was seit jener Zeit geschah, das würde nun zum 2. Mal geschehen. Dieselben Bilder willst du wiedersehen? Ja.
Erich Kästner. Auch jetzt ist offenbar die Zeit der Retro-Romantik. Anleihen aller Orten, ein regelrechter Vintage-Hype. In der Musik mit 80er-Jahre-Synthie-Pop und immer neuen Coverversionen mit Vinyl-Fetischismus und dem Walkman-Revival. In der Mode wiederum riesige Jeansjacken, überhaupt Jeans auf Jeans, Schulterpolster, Fokuhila, Pudellook und Mut zur Hässlichkeit. Aus Alt macht Neu hat unsere Autorin Diana Sulfugari auch im Hotel erlebt, der ehemaligen Konzernzentrale der Gerling-Versicherung in Köln.
Eine knallrote Reiseschreibmaschine steht da. Zwei junge Menschen, sprühend vor Begeisterung, schaffen es ohne Tutorial, einen Bogen Papier einzuspannen, hacken auf die Tastatur ein, um dann am Ende der Zeile zu fragen, wo denn die Return-Taste sei. Ich mache es vor und will ungefragt erzählen, wie ich auf sowas Zehn-Fingersystem lernte und Artikel für die Juso-Stadtteilzeitung schrieb. Ich sehe mein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Hilfe, es ist 2020 und ich bin alt. Aber nicht so alt, dass ich Instagrammer mit meinen Jugenderinnerungen belästige. Neben der Rezeption ist eine Vinyl-Lounge, das, was in meiner Jugend Plattenladen hieß. Im Teletext laufen rote Buchstaben über ein großes Spruchband. Völlig losgelöst von der Erde. Der Text von Major Tom, Peter Schilling, 1982. Bin ich auf Klassenfahrt? Leiert der Walkman mit dem Mixtape, weil die Batterien schlapp machen? Die Hotelrechnung, die mir für eine Übernachtung herübergereicht wird, holt mich in die Gegenwart. Zahlst du mit Karte? Fragt das freundliche Wesen am Counter. Nee, mit Euro-Scheck. Kein Lachen. Soll ich jetzt erklären, dass wir damals in den 80ern 168 in Buchstaben auf ein Stück Papier geschrieben haben und dieser Betrag dann etwa eine Woche später vom Konto verschwand? Damals hatten Hotels Sterne und an der Rezeption standen devote Dienstboten, erstarrt in förmlicher Höflichkeit. Geduzt wurde im autonomen Zentrum. Willst du ein analoges Upgrade? Was soll das denn sein? Ein Stempelaufdruck am Handgelenk, wie früher an meiner Lieblingsdisco? Nein, ich brauche WLAN und eine Steckdose für meinen Laptop. Gibt es selbstverständlich. Ich atme auf. Kein Digital Detox. Hatte schon Angst, dass ich mein Smartphone im Tausch gegen einen Zauberwürfel abgeben muss. Auf dem Schreibtisch steht ein Telefon mit Wählscheibe. Daneben liegt die hoteleigene Zeitung. Naja, sagen wir, ein Druckprodukt auf Papier, das vom Layout an eine Tageszeitung erinnert. Gäste erhalten auf Wunsch einen großen Koffer mit analogen Überraschungen, steht da. Ah, das ist also ein analoges Upgrade. Der PR-Text schwärmt vom warmen Klang der Musik, preist das Surren der Polaroid-Kamera, den Geruch von frisch getippten Briefen und das angenehme Rauschen des Röhrenfernsehers. 75 Euro Zuschlag für die multidimensionale Erfahrung, die alle Sinne erfordert und ein echtes Gefühl hervorruft. We create memories. Das echte Gefühl, das bei mir ausgelöst wird, ich möchte die Zeitung an die Wand schleudern und fuck brüllen. Ich habe nicht an Briefen geschnüffelt, sondern sie geschrieben, seitenlang. Im Röhrenfernseher war selbst der blauste Bock nicht so banal wie diese Backtussen auf YouTube, die mit endlosem Ähm und Gekicher über 3 Minuten brauchen, um zu erklären, wie man ein Ei aufschlägt. Die 80er waren nicht emotional. Verdammt nochmal. Cool, diskussionsfreudig, politisch, engagiert, satirisch, ätzend, fetzend, neonfarbig, aerobikhüpfend, geschmacksverwehrt. Legal, illegal, scheißegal. Ach ja. Leerstehende Konzernzentralen hätte man instand besetzt, nicht zu Hotels umgebaut. Falls jemand ein kuscheliges Retro-Pamphlet zur Kapitalismuskritik möchte, ich tippe es gerne. Auch auf der roten Reiseschreibmaschine.
Unser Leben in der Vergangenheit, es wird zitiert bis an den Rand der Erschöpfung. Pop-Theoretiker sprechen gar von einer Retromanie. Bleibt da noch Platz für Eigenes und woher kommt überhaupt dieses Bedürfnis? Das wollen wir klären zusammen mit Professor Barbara Finken, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin an der LMU München. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Professor Finken, alles schon mal da gewesen. Jetzt gerade sind auch die 80er wieder zurück. Wir erinnern uns an diese grässlichen Looks, als die Mauer fiel, im Fernsehen ständig schlecht blondierte Menschen mit rausgewachsener Dauerwelle und übergroßen Parkas zu sehen waren. So ein Wolfgang Petri-Look, jetzt wieder Oversize-Logo-Shirts, Karottenhosen, Trainingsanzüge in Ballonseide. Muss das sein?
Tja, das ist eine interessante Frage. Man wirft der Mode immer vor, dass sie eigentlich gar nichts Neues mehr einfällt, sondern dass sie ständig einfach nur noch recycelt. Die 70er, die 80er, die 90er, natürlich die 50er und dass da eigentlich nichts Neues passiert. Ich halte das im Prinzip für falsch. Ich würde sagen, was im Moment passiert, vor allen Dingen ist eigentlich, was jetzt Upcycling genannt wird. Und das heißt, primitiv gesagt, aus alt macht neu. Dass man sozusagen alte Kleider auseinandernimmt, zusammensetzt und damit schon durchaus sowas wie ein neues, altes macht.
Gleichzeitig gibt es aber eben auch das nostalgische Zitat oder die anerkennende Referenz. Jetzt ist es ja eigentlich nichts Besonderes, dass Mode, Design, Architektur, Musik in Zyklen abläuft. Das Figurative folgt auf eine abstrakte Phase. Zitiert wird ja auch seit Jahrhunderten schon. Denken wir an die Römer, die die Griechen als ihre Ahnherren verstanden haben. Wie schätzen Sie das aktuelle Ausmaß ein? Also wie hoch ist der Retrograd?
Also Sie haben völlig recht. Also bis zum 18. Jahrhundert hat überhaupt kein Mensch daran gedacht, irgendwie etwas zu machen, was neu wäre. Es ging eigentlich vor allen Dingen darum, die Schönheit des Alten, das Idealische des Alten wieder zu erreichen. Und diese Vorstellung, dass wir von der Tabula Rasa anfangen und dass man sich selbst individuell ausdrückt, ist wirklich eine Vorstellung, die im 18., 19. Jahrhundert mit dem romantischen Genie denn eigentlich voll erblühte. Das Interessante war, dass auch die Leute, die praktisch dieses Originalgenie oder den Ausdruck des Identischen, Authentischen erfunden haben, dass die das durchaus auch gemacht haben in Rückgang auf antike Quellen. Wenn Sie Jean-Jacques Rousseau, den Schweizer, den Genfer Philosophen nehmen, dann hat der etwa seine Hinwendung zu einer neuen Philosophie tatsächlich auf dem heiligen Augustinus und dessen Conversio modelliert. Mhm. Also das ist eigentlich ganz witzig, dass gerade dann, wenn der Anspruch erhoben wird, was absolut Neues zu machen, man eigentlich wieder das Alte nachmacht. Und das finde ich auch bei Marx eigentlich sehr schön, der mal gesagt hat, die Geschichte kommt zweimal wieder. Einmal als Tragödie, das war die Französische Revolution in römischem Gewande. Und einmal als Fachs, das war die 48er Revolution, wieder in römischem Gewande. Und insofern ist, glaube ich, das Wiederholen für das Geschichtsverständnis, für das Kunstverständnis und natürlich auch für das Modeverständnis, das Buchverständnis ganz zentral.
Woher kommt denn jetzt eigentlich diese aktuelle Retro-Sehnsucht? Darüber haben wir eingangs ja auch schon gerätselt, als es um Politik ging. Wie ist das in der Popkultur? Um sich der Wirklichkeit zu entziehen, weil die so schwierig und diffus ist, Hauptsache mal was Verlässliches?
Also ich glaube, Sie haben da schon einen wunden Punkt getroffen. Es ist wohl so, dass wir im Moment zwischen apokalyptischen Visionen, ja, die Erde geht unter, der Planet geht unter, ruiniert durch die Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor Völkerwanderung und Überschwemmung und weiß der Teufel was, durch die sogenannten Flüchtlinge, dass zwischen diesen beiden, wie soll ich das mal sagen, Endzeitszenarios solche Ängste entstehen, dass man auf jeden Fall auf Bewährtes und Verlassenes, Verlässliches zurückgeht. Das ist aber, glaube ich, eher ein Phänomen, das ich als reaktionär im wahrsten Sinne des Wortes bezeichnen würde, denn als das, was man, sagen wir mal, als Wiederaufnahme oder Zitat oder Intertextualität oder Recycling oder so bezeichnen könnte.
Offensichtlich gibt es gesellschaftlich diesen Wunsch nach dem guten Alten, wie wir gehört haben, keineswegs nur in Deutschland, sondern auch in der Türkei, Russland, Großbritannien, den USA, Hauptsache great again. Würden Sie sagen, Rückgriffe und Anleihen, die wir sehen, die lassen sich vergleichen mit der Entwicklung, über die wir mit Ihnen gesprochen haben, die Entwicklung in Mode und Stil haben, die ein gemeinsames, verbindendes Element?
Also ich würde Folgendes sagen, ich würde sagen, die Mode und die Popmusik reflektieren eigentlich diese Tendenz, auf die Sie eben angespielt haben. Und diese Tendenz würde man eigentlich sagen, als den Wunsch nach einer starken autoritären Figur, den Wunsch vielleicht auch nach imperialer Größe, das Osmanische Reich, das Russische Reich, Amerika sowieso als weltgrößtes Reich ever. Und insofern, ich glaube, dass Mode und Popkultur und überhaupt Kultur diesen Trend zu einer oder diesen Traum zu einer Rückkehr zu vergangener Größe, dass die den eigentlich thematisieren, dass die den eigentlich ein bisschen lächerlich machen oder ein bisschen ironisieren. Insofern würde ich sagen, die Literatur, Mode, Kunst spielt damit, die geht damit um, die zeigt uns, was dieses Begehren ist, aber die ist nicht in gleicher Weise affirmativ für eine Vergangenheit, die jetzt bitte wieder in voller Größe erblühen soll. Das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, dass da wirklich ein entscheidender Unterschied ist. Der Unterschied ist, dass die Kunst das reflektiert, was die Politik praktisch inszeniert.
Professor Barbara Finken von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für das Gespräch. Nur wer sich ändert, wird bestehen, so der Titel eines Buchs von Friedrich Merz, ein weiterer Mut zur Zukunft. Aktuell wirken Teile von Gesellschaft, Politik und Kirche aber weniger der Zukunft, denn der Vergangenheit zugewandt. Das war H2 Kultur, der Tag. Comeback der alten Hüte, wenn das Neue von gestern ist. Mitgewirkt haben diese Woche am Tag Karin Fuhrmann, Oliver Klab, Markus Hürtgen, Doris Renk, Dorothea Schuler und Birgit Spielmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieruth.